Ich will heute über die größte und einflussreichste Führungskraft der Weltgeschichte sprechen. Über die Person, die unsere Welt und ihre Geschichte am stärksten und nachhaltigsten geprägt und verändert hat. Den Menschen, der den größten Impact auf unsere Kultur und Zeit genommen hat, ohne die unser Dasein wahrscheinlich überhaupt nicht zu denken wäre. Sein Name? Jesus Christus. Jesus Christus hat diese Welt mehr beeinflusst und verändert als irgendjemand sonst in dieser Geschichte, in unserer Geschichte. Ein Historiker der Universität Yale hat einmal gefragt, wenn man einen Supermagneten hätte, mit dem man alles Christliche anziehen könnte, und man diesen Supermagneten an die Welt und die Weltgeschichte halten würde und alles, was auf Jesus von Nazareth zurückführt, heraussaugen könnte, was würde übrig bleiben? Möglicherweise nicht viel. Jesus von Nazareth hat unsere Welt verändert. Ich kenne keine Persönlichkeit, die die Welt mehr verändert hat als Jesus. Ein paar Beispiele. Man kann keine Landkarte oder keinen Stadtplan lesen, ohne auf Jesus zu stoßen. St. Pauli, St. Georg, Heiliggeistfeld, Sengelmannstraße, dieser Pastor, der die Behinderten in der Stadt gesammelt hat und zusammengebracht hat, und daraus ist die Stiftung Alsterdorf geworden. Dann nicht nur die Kirche, sondern eine Vielzahl sozialer Einrichtungen. Globale Player wie das Rote Kreuz oder World Vision. Oder hier direkt in unserer Nachbarschaft das Diakonieklinikum oder natürlich das Jerusalem-Krankenhaus. Ich bin sicher, dass wir dort, wo es darum geht, denen zu helfen, die nie in der Lage sein werden, auch nur ein bisschen von der Hilfe, die sie erfahren haben, zurückzuzahlen, dass wir dort auf den Namen Jesus Christus stoßen werden. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht außerhalb oder neben den christlichen Werken auch Güte und Menschlichkeit geben würde. Aber ich möchte unterstreichen, dass dieser Mann, der vor über 2000 Jahren gelebt hat, einen ungeheuren Einfluss auf unsere Zeit und auf unsere Geschichte und auf unsere Welt hatte. Aber nicht nur karitative Einrichtungen, auch heutige Weltkonzerne oder DAX-Unternehmen haben ihren Ursprung in der christlichen Idee. Im 19. Jahrhundert gab es in Süddeutschland einen Prediger, er hieß Gustav Werner. Er war arm, aber voller Ideen, und er war beseelt von der Idee, den Benachteiligten in seiner Region zu helfen. Und er gründete soziale Einrichtungen, bei der Tausende von Menschen, die arm waren, mit Behinderungen, Kranke, Waisenkinder, denen dort geholfen wurde. Sie wurden begleitet, sie konnten eine Arbeitsstelle haben oder eine Ausbildung machen. Einer seiner jungen Ingenieure hieß Gottlieb Daimler. Und in diesen sozialen Einrichtungen traf Gottlieb Daimler einen weißen Jungen mit Namen Wilhelm Maybach. Maybach wurde später Direktor und Chefkonstrukteur bei Daimler, und beide entwickelten zusammen das Automobil. Der Rest ist Geschichte. Daimler ist, habe ich neulich gelesen, dass die wertvollste Marke Deutschlands und ein Weltkonzern. Angefangen hat es aber in diesen sozialen Einrichtungen, wo ein armer Prediger Menschen helfen wollte. Die Geburt von Jesus ist die meistgefeierte Geburtstagsfeier der Welt. 2,2 Milliarden Festgäste jedes Jahr. Jesus ist ein Weltbeweger, der die Welt und ihre Geschichte nachhaltig beeinflusst und verändert hat. Man kann die Welt überhaupt nicht denken, ohne nach Christus zu denken. Und als der Mönch Exiguus im 6. Jahrhundert unsere Zeitrechnung in vor Christus und in nach Christus eingeteilt hat, ging es nicht einfach nur um eine neue Zeitrechnung, es ging um ein ganz neues Denken. In der antiken Welt haben die Menschen zirkulär gedacht. Immer wenn ein neuer Herrscher an die Macht kam, hat man neu angefangen zu zählen. Im 4. Jahr nach Cäsar, im 6. Jahr nach Augustus, im 3. Jahr nach Nero und so weiter. Mit Jesus hat ein neues Denken begonnen. Die Geschichte wurde linear gedacht, mit einem Anfang und mit einem Ziel. Und der Fixpunkt von davor und danach ist Jesus Christus. Unsere Kinder nennen wir nach Jesus und seinen Nachfolgern. Paul, Lukas, Johannes, Timo. Aber unsere Hunde nennen wir Nero und Cäsar. Das ist der Unterschied. Jesus hat die Welt verändert. Unser Denken, unsere Geschichte. Und ich kenne niemanden, der mehr bewegt hat als Jesus. Aber wie ist das passiert? Wie konnte Jesus so viel bewegen? Wie konnte er einen so nachhaltigen Einfluss nehmen auf die Geschichte? Dabei hat er gerade mal 3 Jahre öffentlich gewirkt. Er bekleidete kein öffentliches Amt. Er hat kein Buch geschrieben und keinen berühmten Blog gehabt. Er hatte kein Diplom einer Elite-Universität. Und seine engsten Mitarbeiter waren ganz normale, einfache Leute. Was ist das Geheimnis seiner Führungsstärke? Das ist mein Thema heute. Was können Führungskräfte, was könnten Führungskräfte von Jesus lernen? Was könnten wir in unserem Job heute von Jesus lernen? Jesus hat gesagt, dass der Glaube Berge versetzt. Er ist übers Wasser gegangen und er hat Tote auferweckt. Das ist ja auch deshalb spannend, weil das typische Anforderungen an Führungskräfte auch heute sind. Übers Wasser gehen, Tote auferwecken und Berge versetzen. Ich könnte da jetzt stundenlang erzählen, aber ich will mal das, was ich so das Gefühl habe, was für mich das Wichtigste ist, was ich bei Jesus gefunden habe, und was wir lernen könnten, das möchte ich mit euch teilen. Mein erster Punkt: Jesus glaubte an sich. Jesus wusste, wer er war, und er glaubte das. Jesus konnte Dinge sagen wie: Ich bin die Tür zum Leben. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin der gute Hirte. Das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern von einem tiefen Selbstbewusstsein, von dem Wissen, wer ich wirklich bin. Und Jesus glaubte an sich und er stand dazu. Arroganz ist das Gegenteil von Selbstbewusstsein, wo man die eigene Unsicherheit versucht zu überdecken mit Macho-Sprüchen und mit markigen Sprüchen und mit Macho-Gehabe. Jesus glaubte an sich und aus dieser inneren Stärke, diese innere Stärke strahlte auf andere aus. Jesus war auf eine beeindruckende, authentische Weise bei sich selbst und bei seiner inneren Kraftquelle. Religiös gesprochen, er war in Verbindung mit Gott. Er hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Das war seine Kraftquelle und da zog er seine Kraft heraus. Jesus wusste, wer er ist. Und wer nicht weiß, wer er selbst ist, kann keine Menschen führen. Und wer kein positives Verhältnis zu sich selbst hat und sich bejahen kann, hat keine Ausstrahlung auf andere. In der technischen und ökonomischen Fachwelt hat man gelernt, mit Zahlen und mit Fakten und mit Formeln und mit Kennzahlen umzugehen. Aber das Reflektieren über sich selbst und in Kontakt kommen mit nicht messbaren Größen wie Gefühle, das ist einem fremd. Aber nur wer sich selbst versteht, kann auch andere verstehen. Für existenzielle Fragen gibt es leider keine App. Je größer der Verantwortungsbereich einer Führungsperson ist, desto weniger kommt es auf detailliertes Fachwissen an. Dafür hat man dann seine Leute. Sondern ganz oben zählen Persönlichkeit und die Fähigkeit, andere zu begeistern und mitzunehmen. Jesus wusste, wer er war, und er handelte aus dieser inneren Stärke heraus. Woher kam das? Woher kam das? Woher kommt das? Die Bibel erzählt, dass Jesus bei seiner Taufe eine himmlische Stimme hörte, die sagte: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Jetzt mal nicht religiös gesprochen, Jesus hatte einen Ort, wo er sich zutiefst angenommen und bejaht und geliebt fühlte. Das gab ihm diese unglaubliche innere Stärke, aus der er handeln konnte, und diese Stärke und Energie, die er anderen weitergeben konnte. Um zu einer inneren Stärke zu kommen, braucht es offensichtlich Orte, wo wir uns bejaht fühlen, wo wir uns bedingungslos angenommen fühlten und geliebt, wo wir Zuspruch erfahren. Und zwar brutto, heißt inklusive unserer Schwächen. Bedingungslos, das heißt unabhängig von unserer Leistung. Bitte, es geht also gerade nicht darum, sich hochzureden oder von irgendwelchen Motivationsexperten sich einzuhämmern zu lassen, wie toll man doch ist. Gerade nicht. Sondern es geht um eine innere Stärke. Es geht um den Ort, wo wir Bejahung finden, Zuspruch, Liebe und angenommen sein. Jesus hat auch nicht jede Woche zu seiner Mutter Maria gesagt: Mama, kannst du mir bitte nochmal vom Regal diese drei Schmuckkästchen holen, die die drei Weisen aus dem Morgenland bei meiner Geburt mitgebracht haben, dass ich weiß, dass ich ein Wunderkind bin? Jesus lebte aus einer inneren Stärke heraus, die er in der Verbindung zu Gott fand. Praktische Frage: Wo sind die Orte, wo du Kraft und Liebe und Bejahung findest? Das kann ein Hobby sein, Sport, eine Freizeitaktivität, etwas, was man gerne tut. Das kann ein Moment oder eine Phase der Stille sein, ein bestimmtes Ritual. Das hat oft was mit Menschen zu tun, die einem gut tun. In der Familie, Freunde, in der Firma erlebt man das oft ja gerade anders. Da geht es um Konkurrenz, dass man sich etwas gegenseitig nicht gönnt. Geht es um Leistung, um Kritik. Wo sind die Menschen, die mir gut tun? Und es geht natürlich um den Glauben. Natürlich ist der Glaube eine Ressource, wo wir Kraft tanken können, wo wir Bejahung finden, wo wir unser Innerstes nähren können an der bedingungslosen Liebe und Akzeptanz, die von Gott kommt. Macht doch mal eine Liste mit dem, was euch gut tut. Eine Liste mit euren Kraftquellen. Jesus hat gesagt: Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn. Ihr könntet Berge versetzen. Leute, wenn wir nur ein bisschen von dem hätten, von dieser Stärke, von dieser inneren Kraft, von diesem Glauben, die wir erfahren an dem Ort, wo wir bejaht und geliebt werden, Mann, was könnten wir bewegen? Also mein erster Punkt, was können wir von Jesus lernen? Wir können von Jesus lernen, wie man Berge versetzt, indem wir andocken an diesen Orten, die für uns Kraftquellen sind, die unseren Glauben stärken, den Glauben an uns und den Glauben an unsere Sache, indem wir unser Innerstes nähren, wo wir bejaht werden, geliebt werden, wo wir Zuspruch erfahren. Mein zweiter Punkt, Jesus lebte, was er glaubte. Er verkörperte mit jeder Phase, was er war. Er lebte das, was er glaubte. Er traute sich, das zu leben und auszudrücken, was er glaubte. Es reicht nicht, das, was wir glauben, nur so im stillen Herzenskämmerlein irgendwo ganz hinten zu glauben, sondern es geht darum, dass wir uns trauen, so zu leben, gemäß dem, was wir glauben. Es geht darum, das mutig ins Spiel zu bringen, was wir glauben. Uns selbst auf den Markt zu werfen, wie wir sind, wie wir gemacht sind, wie wir gestrickt sind. In einem Seminar für Führungskräfte wurde gefragt, wer von euch glaubt 100% an sich selbst? Zwei Leute meldeten sich und es waren mehr als zwei da. Da wurde gefragt, wer von euch glaubt 90% an sich? Fünf Leute meldeten sich. Da wurde gefragt, wer von euch glaubt 80%? Da waren es 10. Die meisten glauben 75% an sich selbst. Finde ich eigentlich komisch. Wieso sind sie auf der einen Seite so überzeugt davon, von 75%? Wieso? Umgekehrt, warum nicht noch 25% obendrauf? Ist eigentlich komisch, oder? Jesus glaubte 100% an sich. Er ist nicht durch die Welt gegangen und hat gesagt, ich bin so 75% der Messias. Bei dem Rest weiß ich auch nicht so richtig. Ich bin. Und er traute sich so zu handeln. Er stellte sich auf den Berg und predigte. Er predigte in den Synagogen. Er predigte auf den Plätzen und auf den Straßen. Er predigte in Parks und auf Partys. Und nicht irgendwo in so einem kleinen, frommen Kämmerlein. Jesus hat gesagt, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Warum? Weil es dann keiner sieht. Jesus ging nach vorne und wagte etwas. Voller Leidenschaft, voller Emotionen. Jesus weinte, Jesus schrie, Jesus warf Tische um, Jesus stöhnte und küsste. Jesus hat gesagt, entweder seid ihr heiß wie Feuer oder kalt wie Eis, aber bitte nicht dieses Lauwarme dazwischen. Im Matthäusevangelium wird erzählt, dass eines Nachts die Jünger mit einem Boot auf dem See Genezareth in einem Ruderboot oder Segelboot unterwegs waren. Und es war stürmisch. Und sie kamen in Schwierigkeiten. Und sie haben erlebt, dass Jesus ihnen auf den Wellen, auf dem Wasser entgegenkam. Petrus, einer der Jünger, war der Erste, der ihn erkannte und rief, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Und Jesus sagte, na dann, los geht's. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf den Wellen Jesus entgegen. Matthäus Evangelium 14. Aber dann fiel ihm plötzlich ein, dass er ja nur Petrus war, also so eine Art 75% Jesus. Und er sah auf die Wellen und auf den Wind und auf das Wasser und begann zu sinken. Als er plötzlich merkte, eigentlich geht das ja gar nicht, was ich hier mache. Im letzten Moment reichte ihm Jesus die Hand und half ihm und sagte, Petrus, wo ist dein Glaube? Warum zweifelst du? Was ist die Moral von der Geschichte? Wir können auf dem Wasser gehen, aber nicht, wenn wir auf die Wellen und auf den Wind und auf das Wasser gucken. Es gibt immer Gegenwind und es schlägt immer Wellen, wenn wir trauen, uns aufzumachen, Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir uns trauen, unsere Werte und Überzeugungen zu sagen. Und wenn wir uns selbst ins Spiel bringen. Es gibt immer Gegenwind und Wellen. Was ich von Jesus lernen will, ist, das zu tun, was ich glaube. Dazu zu stehen. Zu wagen, wovon ich überzeugt bin. Und mich zu trauen, mich selbst ins Spiel zu bringen. Darauf den Fokus zu legen und nicht auf meine Selbstzweifel. Die gibt es auch, aber es ist eine Entscheidung. Frage: Was würdest du tun, wenn du 10-mal so mutig wärst, als du es zurzeit bist? Geh raus, steig aus dem Boot und mach es. Der Glaube wird dich tragen. Mein dritter Gedanke zu diesem Thema, das, was ich mir bei Jesus abgucken will. Jesus liebte Menschen. Jesus liebte Menschen. Jesus hat die Welt verändert. Dafür hat er eigentlich nur sich 3 Jahre Zeit genommen. Was ist eigentlich das Wesentliche, was er in diesen 3 Jahren gemacht hat? Wenn wir das Neue Testament lesen, merken wir, dass Jesus im Wesentlichen Zeit und Herz und Liebe in seine engsten Mitarbeiter investiert hat. In seine 12 Jünger. Er zog umher und lehrte sie, heißt es einmal. Und die Bibel betont mehrfach, dass seine engsten Mitarbeiter, die 12 Jünger, ganz normale, einfache Leute waren. Was wir oft vergessen ist, dass in unserer Gemeinde, in unserer Firma, dass diese Organisationen aus Menschen bestehen, dass das Wichtigste, was wir haben, unsere Menschen, unsere Mitarbeiter sind. Der Gemeindeleiter meiner ersten Gemeinde hier in Hamburg war in den 1990er Jahren Hamburger Unternehmer des Jahres. Und er hat immer gesagt zu mir, unsere Mitarbeiter sind die Besten, die wir haben. Das ist eine Einstellungssache. Wer Menschen führen will, muss Menschen mögen. Jesus liebte Menschen. Deshalb sagte er, sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus sah in den Menschen keine Arbeitskräfte, keine Kostenfaktoren, keine Störenfriede, sondern er sah in ihnen Potenzial. Er sah in ihnen perfekte Pendants zu dem, wie er selbst war. Er sah in ihnen Teile dieser eingeschworenen Gemeinschaft, mit der er beschlossen hatte, die Welt zu verändern. Jesus liebte Menschen und er zeigte es ihnen. Er sagte es ihnen. Er ließ es sie spüren. Wer Menschen führen will, muss Menschen lieben. Ich habe jetzt die Tage mit Bernd Albersmann gesprochen. Er ist ja hier in der Gemeinde. Ich habe ihn besucht, er ist ja krank. Und er ist ja Betriebsrat bei Rolls-Royce hier in Hamburg. Und ich habe ihn gefragt, so weil wir auf heute zu sprechen kamen, habe ihn gefragt, was beklagen eigentlich die Mitarbeiter bei dir als Betriebsrat am häufigsten? Worum geht's da? Er sagte, das, was die Mitarbeiter wirklich beklagen und was sie nervt, ist, dass die Chefs nicht zuhören können. Geht nicht. Die Chefs führen Gespräche, reden zu 80% selbst und am Schluss haben sie noch nicht mal gemerkt, was passiert ist. Jesus konnte zuhören. Er hatte ein Ohr für Fragen. Er hatte ein Herz für Querdenker. Und er hörte auf die Ideen seiner Leute. Das gefällt mir an Jesus. Er konnte wirklich zuhören und war nicht eigentlich in Gedanken schon wieder beim nächsten Termin. Und er konnte zuhören, auch wenn es nicht nur um den Job oder um die Sache ging, sondern er sah den Menschen hinter diesen Mitarbeitern. So eine Idee, was es bedeutet, Menschen zu lieben, zuzuhören. Eine andere Idee ist Wertschätzung. Wertschätzung zu zeigen. Ich glaube, Chefs haben so eine angeborene Grundbegabung zu kritisieren und die Fehler der anderen zu sehen. Also das können sie gut. Aber was wir lernen müssen, ist, Wertschätzung zu zeigen und zu sagen. Ken Blanchard, Autor des Klassikers The One-Minute Manager, hat einen schönen Satz gesagt: Erwische deine Mitarbeiter dabei, wenn sie etwas gut machen. Erwische deine Mitarbeiter dabei, wenn sie etwas gut machen. Und dann stell dich vor sie und lob sie und sag, was es gerade genau war. Eine Minute lang. Das ist gar nicht so einfach. Das braucht Übung, das von Herzen zu machen und kreativ zu machen und wirklich ehrlich zu meinen. Man kann auch mit Geld wertschätzen, aber ich glaube, das ist zweitrangig. In erster Linie geht es immer um die persönliche Begegnung, um die Beziehung. Können wir wirklich Wertschätzung zeigen? Und eine letzte Sache diesbezüglich ist Transparenz. Jesus hat seinen Mitarbeitern Transparenz gezeigt. Er hat keine Spielchen gespielt. Er hat sie nicht im Unklaren irgendwie darüber gelassen, wie jetzt alles weitergeht. Er hat nicht mit Angst operiert oder mit Abhängigkeiten. Er hat seinen Mitarbeitern schwere Nachrichten zugemutet und siehe da, die haben das ausgehalten. Das geht. Die sind gar nicht so doof. Jesus war ein Meister darin, Wahrheit in Liebe zu sagen. Wer Menschen führen will, muss Menschen lieben. Und zwar nicht irgendwelche, sondern die, die man konkret vor sich hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe ist die stärkste Kraft dieser Welt. Liebe weckt Tote auf. Wie macht man aus einem Haufen unmotivierter, frustrierter Mitarbeiter ein schlagkräftiges, eingeschworenes Team, indem man ihnen Liebe zeigt. Durch Wertschätzung, durch Transparenz. Jesus hat die Welt bewegt. Jesus war die Persönlichkeit, die den größten Einfluss hatte auf diese Weltgeschichte. Was können wir heute von Jesus lernen? Wir können von Jesus lernen, wie man Berge versetzt. Indem man an sich glaubt, wie Jesus an sich geglaubt hat. Sich nährt an den Orten, wo wir Bejahung und Zuspruch und Liebe finden. Wir können von Jesus lernen, wie man Berge versetzt. Wir können von Jesus lernen, wie man übers Wasser geht. Indem man nämlich das wagt, was man glaubt. Indem man lebt, was man glaubt. Indem man voller Mut sich und seine Begabung ins Spiel bringt. Das lebt, wovon man überzeugt ist. Und wir können von Jesus lernen, wie man Tote auferweckt. Indem man nämlich Menschen liebt. Indem man ihnen zuhört, Wertschätzung zeigt und Transparenz übt. Vielen Dank fürs Zuhören. Amen.